Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
In der heutigen Ausgabe der Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, greifen wir nach den Sternen, denn wir besuchen das Planetarium in Laupheim. Wie dieses funktioniert und was dort aktuell geboten ist, das ist Thema der kommenden Stunde hier bei Radio Free FM. Ganz herzlich willkommen bei Radio Free FM und im Studio sage ich an Herrn Werner Kiesle.
Hallo, Herr Hoog.
Schön, dass Sie da sind und den Weg zu uns gefunden haben, Herr Kiesle. Sagen Sie doch ein bisschen was über sich, was Sie so machen beim Planetarium, welche Ausbildungen Sie durchlaufen haben, wie Sie den Kontakt geknüpft haben, ursprünglich mal zum Planetarium.
Inzwischen arbeite ich im Planetarium, also bin jeden Tag fast im Planetarium, je nachdem, ob man morgens was machen muss oder am Abend in der Nacht. Je nachdem, was man beobachtet oder ob man im Planetarium was macht, wo man ja jederzeit die Sterne, wie im Kino, aber die Sterne projizieren kann. Ich habe damals mit 12 Jahren zum ersten Mal durch ein Teleskop geschaut. Damals war es schon interessant, was zu sehen, aber es war in der Dämmerung fast, es war nicht richtig ganz dunkel im Sommer. Halbes Jahr später sind wir nochmal mit Freunden in die Sternwarte gegangen und da waren nochmal Gleichaltrige da, die haben gesagt, wir treffen uns öfters. Uns macht es Spaß, in die Sterne zu schauen. Und so ist das Interesse gekommen, dass man nicht nur zu zweit ins Planetarium ging und in die Sternwarte ging damals auf dem Gymnasium. Damals gab es ja kein Planetarium, das gibt es ja erst seit 1990. Und da haben wir festgestellt, Menschenskinder, die Astronomie ist phänomenal und der Blick ins Weltall, wenn man mit dem Teleskop hochschaut, man sieht Sachen, die enorm groß sind, aber so weit weg sind, dass sie für uns nur klein aussehen.
Wann hat man die ersten Teleskope eigentlich gebaut?
Oh, 1700, 1800 haben wir schon sehr gute Teleskope teilweise gehabt, aber teilweise schlechte Reflexion. Also die Spiegeloberfläche war nicht so gut. Heutzutage hat man ja auf dem Handy perfekte Kameras und Teleskope fast schon mit kleinsten Möglichkeiten. Früher war es so, da musste man das Bild selber scharf stellen. Inzwischen fotografiert man die Sonne und man tut ein paar tausend Mal in der Sekunde die Schärfe nachstellen, weil die Luft von der Sonne unheimlich vibriert. Und deswegen muss man das perfekt einstellen, dann hat man ein scharfes Bild von der Sonne.
Das kann man ja auch mit dem Mond so machen, gell?
Richtig, das kann man auch machen. Inzwischen ist es so, dass man, letztens habe ich ein Bild gesehen, im Prospekt drin, die haben geschrieben, der hat 4000 Bilder gemacht. Von den 4000 Bildern hat er schon mal 1000 Stück, die nicht scharf worden sind, rausgeschmissen. Hat der Computer selber gemacht, gar keine eigene Leistung. Und dann geht es darum, dass man Bilder zusammenfügt, also praktisch die Bilder aufeinander legt. Und überall dort, wo das Bild scharf war, wo es richtig belichtet war, diesen Stelle von dem Bild hat man dann zusammengefügt als ein einziges Bild. Also aus 4001 ein scharfes, perfektes Bild vom Vollmond.
Und weil der Mond so quasi ein stetes Objekt ist, wird es dann auch wirklich scharf?
Ja, Foto, es ist so. Man kennt es ja, wenn man am Horizont ist und die Sonne geht auf oder der Mond geht auf, dann ist er rot, weil er durch viel Luft durch muss. Das heißt, desto schlechter die Durchsicht ist, also unruhiger die Luft, schmutziger. Ich sag mal, wenn es irgendwo einen Vulkanausbruch gab oder andere Sachen oder schlechtes Wetter war, dann hat man irgendwo manchmal auch Bildbeeinträchtigungen. Perfekt ist es, wenn wirklich der Blick bis den Horizont runter mit Sternen besät ist. Und dann hat man klaren Himmel und vor allem die Sterne nicht flackern, weil das Flackern heißt immer, man muss die Schärfe korrigieren.
Dieses Verfahren kenne ich ja aus der Kunst. Da werden 4000 unterschiedliche Menschen fotografiert. Weiße, braune, schwarze, rote, gelbe, alles alt, jung, mittelalt, groß, klein, dick, dünn, alles. Und der Computer rechnet es dann zusammen, so quasi zum idealen Gesicht. Aber dieses ideale Gesicht ist nicht total scharf, weil eben die einzelnen Grundlagen unterschiedlich sind. Aber das ist natürlich auch eine tolle Technik. Aber wenn man sozusagen auf die Art und Weise ein ganz scharfes Mondbild bekommt, dann ist es natürlich schon ein Riesenfortschritt in der Technik gegenüber dem, was man vor Jahren oder Jahrzehnten, Jahrhunderten zustande gekriegt hat. Da hat sich vieles verändert in der Technik.
Auf jeden Fall, es hat sich ja in der Hinsicht geändert, weil man das Spektrum besser kennt. Man kann ja Sachen im Infraroten beobachten, man kann in allen Bereichen kann man das Objekt beobachten und stellt dann fest, okay, ah ja, mit bloßem Auge, also mit sichtbarem Licht, kann man das so gar nicht sehen. Aber da entsteht gerade was Neues oder geht was kaputt dementsprechend. Und das kann man dann mit einer speziellen Technik fotografieren. Und diese Bilder kann man dann kombinieren. Dann hat man das sichtbare Bild und an dieser Stelle, nur an der Stelle, wo das Infrarote sichtbar ist, da fügt man das Bild zusammen und hat ein wunderschönes Bild.
Was man da alles so fotografieren kann, welche Objekte, das müssen wir nachher noch ein bisschen genauer uns anschauen. Aber lassen Sie uns mal das Planetarium ein bisschen beschreiben. Wer ist denn der Träger vom Planetarium? Wie ist das organisiert?
Wir sind ein Verein in Laupheim, die Volkssteuerrate Laupheim e.V. Wir haben uns als Aufgabe gesetzt, dass man die Astronomie besser unter die Leute bringt. Ob es Kinder sind, Senioren sind oder auch ganz normale Mitarbeiter von irgendwelchen technischen Instituten, die teilweise mit der Astronomie gar nichts zu tun haben, aber die Technik dafür machen, weil man inzwischen mit der Technik, mit den Kameras, mit den Chips dementsprechend perfekte Bilder machen kann.
Wie viele Mitglieder hat dieser Verein?
Wir haben insgesamt sind es über 400 Leute, die schon bei uns Mitglied waren. Aber so 130 sind zurzeit noch aktiv.
Und diese Mitglieder, die sind ja dann hobbymäßig organisiert und finanzieren wahrscheinlich die Sternwarte auch durch die Mitgliedsbeiträge.
Durch die Mitgliedsbeiträge, aber hauptsächlich durch die Einnahmen durchs Planetarium. Das heißt, wenn Sie zu uns als Besucher zu uns kommen, zahlt man einen kleinen Eintritt. Und mit dem Eintritt können wir unsere Veranstaltungen, die Technik und alles dementsprechend unterstützen. Sonst bekommen wir einen kleinen Zuschuss von der Stadt, aber alles andere läuft über unsere eigenen Einnahmen.
Und Sie sind also als Vereinsmitglied sozusagen, haben Sie begonnen, aber Sie haben sich dann ein bisschen weiter eingearbeitet. Sind Sie jetzt quasi hauptamtlich beim Planetarium?
Richtig, ich habe eigentlich eine Maschinenschlosserlehre damals gemacht. Damals war es noch Maschinenschlosser und kein Feinmechaniker. Und bis 1999, bis zum 31.12. war ich in meinem Beruf tätig und ab dem 01.01.2000, seitdem arbeite ich im Planetarium. Und damals hat es geheißen, wer könnte denn bestimmte Bereiche übernehmen? Von der Produktion, weil ich gern fotografierte, habe ich gesagt, okay, ich mache mit der Produktion mit. Ich fotografiere, ich tue die Bilder abfotografieren, aus Büchern raus teilweise. Früher hatte man ja nicht so viel digitale Möglichkeiten. Heutzutage hat man ja die Möglichkeit, selbst von großen Teleskopen darf man Bilder bearbeiten und verwenden. Also die NASA arbeitet oft mit Leuten zusammen, die Bilder für die NASA macht, wenn sie gar nicht genug Leute hat, wo die vielen Bilder verarbeiten.
Wie kamen Sie eigentlich durch die Pandemie? Haben Sie da auch Gäste empfangen können oder war da geschlossen oder wie sah das aus?
Leider nicht am Anfang. Im März letztes Jahres haben wir gesagt, wir machen geringer Bedarf, weniger Leute reinlassen und ein bisschen Abstand halten und haben dann im Mai aufgehört. Haben zugemacht bis in, Moment, März. Bis Mitte des Jahres. Ne? Und dann konnte man aufmachen bis zum Mitte November. Dann mussten wir zumachen jetzt wieder.
Und haben Sie jetzt wieder aufgemacht?
Leider noch nicht. Wir sind gerade im Umbauen von Planetarium. Das Planetarium vielleicht kennt, ist ein runder Raum und davor ist ein Vorraum. Und der Vorraum war früher weiß, hatte zwar eine schwarze Holzdecke, aber inzwischen ist das alles geändert worden. Die Decke ist mobil, das heißt, man kann jederzeit Kabel legen, man kann irgendwelche Lichteffekte irgendwo hinlegen. Man hat die Möglichkeit, oder man hat jetzt den schwarzen Raum, wo man dann Lichteffekte besser platzieren kann. Also man hat einiges aufgearbeitet, sind nur noch nicht ganz fertig. Also es dauert noch 2-3 Wochen, bis wir beginnen können.
Wir wissen noch gar nicht, wie die Ausstattung eigentlich aussieht. Was gibt's denn alles an Technik? Also ich weiß, da gibt's diesen großen runden Raum mit dem Kinoeffekt, großes Kino. Es gibt Teleskope, wo man auch als Besucher durchschauen kann. Erzählen Sie doch mal einfach ein bisschen, damit die Leute das Interesse gewinnen, das Sie mit 12 gewonnen hatten.
Das Gebäude besteht aus zwei Teilen. Einmal die Sternwarte, wo man das Dach auffahren kann, wo die Blick im Weltall zu den Sternen mit den Teleskopen möglich ist. Und je nachdem, was man beobachtet, braucht man wirklich kein großes Teleskop. Da reichen die kleineren aus. Wir sagen, mit 40 Zentimeter Öffnung ist schon für uns ein kleines Teleskop inzwischen, weil teilweise die Leute alle größere Teleskope haben, Großteleskope, die über 2 Meter Öffnung haben. Und mit denen haben die natürlich ganz andere Möglichkeiten. Aber die Objekte sind so groß im Himmel, wenn man genau weiß, wo man hinschaut, kann man sehr viel entdecken.
Wie viele Teleskope gibt's bei Ihnen im Haus?
Zwei Festangebote. Die alle anderen sind mobil. Da kann man dann, wenn man eine Veranstaltung ist, wenn der Mondfinsternis ist oder so, kann man rausgehen und mit den Leuten dann direkt vor Ort in bestimmte Positionen beobachten. Weil oft manchmal ist ein Baum im Weg oder andere Sachen sind im Weg, wo man nicht beobachten kann. Also geht man halt schnell woanders hin, ein paar Meter.
Ich weiß ja, dieser Kinosaal, da, ich weiß nicht, ist das ein Beamer oder wie funktioniert das, wenn Sie den Sternenhimmel an die Decke projizieren?
In der Kuppel ist es so, dass man praktisch eine Halbkuppel hat, die über einem ist, wie im Zirkus praktisch, nur eine runde Kugel. Und in der Mitte steht ein Projektor. Ein Projektor, der ist für die Sonne zuständig. Das heißt, der hat zwei Kugeln, eine Nord- und eine Südpolkugel. Der projiziert 7000 Sterne. Sind Löcher drin praktisch. Und mit LED sind die beleuchtet quasi. Und deswegen hat man einen ziemlich hellen Bild am Sternenhimmel praktisch. Und dann hat man noch zusätzlich die Möglichkeit, diesen zu drehen. Also man kann jederzeit das Datum einstellen, man kann in den Südpol fliegen, man kann in den Äquator gehen, man kann in den Nordpol gehen und zeigen, was für Sterne dazu gerade sichtbar sind. Und nicht nur die Sterne, auch wo die Sonne steht, wo die Planeten stehen, wo der Mond steht, gibt's jederzeit die Möglichkeit, das zu machen. Und natürlich, wichtig ist das, mit denen kann man nur Sterne projizieren, nur Punkte.
Das heißt, es sind nur Projektionen, also keine echten Sterne oder der echte Mond, sondern das sind dann vom Computer gemachte Projektionen anhand dessen, was man eben an der Stelle tatsächlich sehen würde, wenn man von der Erde aus nach oben schauen würde.
Fest eingebaute Löcher sind es, wo das projiziert, wo ganz genau Abstand stimmen müssen. Und die anderen zwei Projektoren, die wir haben, der eine projiziert vorne im Süden, die Südhalbkugel, der vordere Hälfte und der Nordhalbkugel, da wird digital projiziert. Da kann man Filme laufen lassen, da kann man auch einen Sternenhimmel zeigen. Man kann jederzeit mal hinfliegen, zum Saturn oder so, wo reinfliegen, wenn man flexibel ist, wenn man das digital projiziert. Aber die Sterne sind nicht so hell und dunkel, weil der Unterschied ist nicht ganz so gut, wie wenn man mit dem Projektor projiziert, mit dem Sternprojektor.
Die Ringe des Saturn, die sind ja wunderschön. Ich habe das vor, wann war das, als diese totale Sonnenfinsternis war und der Mars so schön rot unter dem Mond hing, vor 2 Jahren im August oder so?
Das war vor 2 Jahren, ja.
Ja, da war es.
18 war es, glaube ich.
18 war es, also ja, 3 Jahre zurück schon fast. War schön hell, war schön warm. Als ich kam, war es auch noch hell. Und da hat man dann als erstes durch ein Teleskop geschaut und hat was gesehen, das sah aus wie ein Halbmond, aber es war die Halbvenus.
Richtig, ja, weil die Venus befindet sich innerhalb unseres Erdsystems. Das heißt praktisch, die Erde kreist ja um die Sonne und alles, was sich innerhalb von der Sonne und der Erde steht, wird nur zum Teil beleuchtet. Alles, was außerhalb ist, also zum Beispiel der Mars, Jupiter, Saturn, die Planeten sind so weit draußen, dass man sie immer nur auf der Nachtseite, auf der Tagseite praktisch beleuchtet und deswegen für uns ganz sichtbar sind. Aber deswegen ist es gerade interessant, die Venus zu beobachten, wie die mal. Erstens mal, weil sie einen unterschiedlichen Abstand hat zur Erde, groß oder klein wird und dann verschieden beleuchtet wird, wie der Mond.
Wie heißt dieser Spruch? Mein Vater erklärt
mir jeden Sonntag unsere Nachbarplaneten.
Und das bedeutet heißt Merkur?
Jetzt, früher war es unsere 9 Planeten, da war der Neptun, der Pluto noch mit dabei.
Den zählt man ja nicht mehr. Ist der kleiner geworden oder ist der einfach aus der Rasterung rausgefallen durch Globalisierung?
Nein, der ist nicht kleiner geworden. Man hat inzwischen sogar auch Monde entdeckt, aber, schon länger, aber wichtig ist das, man hat neue Planeten entdeckt, neue Zwergplaneten. Man nennt die Kategorie jetzt Zwergplaneten und das heißt quasi, man hat sich überlegt, ja, jetzt haben wir da nochmal neue Planeten. Dann hat es geheißen, nee, alle, die sich gleichmäßig um die Sonne auf einer Ebene, auf der Ekliptikbahn bewegen, sind Planeten. Alle, die sich oberhalb, unterhalb oder aber extrem unterschiedlich vom Abstand um die Sonne bewegen, das sind Zwergplaneten. Ist der große Unterschied. Und da gehört halt der Pluto dazu.
Der ist also runtergestuft worden. Also nochmal, Merkur, Venus, Erde, Mars.
Ja.
Und dann? Wenn man
Saturn, Uranus, Neptun. Und dann kommt Pluto und da gibt's wirklich Planeten, die man jetzt schon beobachtet hat
noch
oder
weiter,
festgestellt
noch
hat,
weiter draußen?
Die ums Zickfache weiter draußen sind, wo man aber mit den Möglichkeiten noch nicht so gute Bilder hatte, dass man irgendwelche Details erkennen kann. Man weiß nur, okay, das ist ein Eisenmeteorit, das ist ein Steinmeteorit, ein Steinplanet, oder kann man dementsprechend sehen, ob da was da ist, kann man darstellen, aber da müssen wir noch ein bisschen was machen.
Da kann man ja noch ein bisschen arbeiten. Es soll ja auch in der Zukunft spannend bleiben zu forschen.
Genau.
Ja, wie ist es eigentlich? Forscht das Planetarium auch oder ist es eigentlich mehr dazu da, zu zeigen und ja zu erläutern, den Leuten eben das Weltraum so gesehen näher zu bringen in diesem Kino? Nennen Sie das, diese Kuppel, nennen Sie das Kino oder ist das?
Es ist Kino, ja. Eine Sternkuppel. Ja, von dem her, wichtig ist in dem Fall für uns, wir wollen wirklich versuchen, den Leuten, egal ob Junioren, Kinder oder Senioren, die Astronomie begrifflich zu machen. Weil wichtig ist ja zum Beispiel früher, ich sag mal, im Osten war Astronomie ja Schulpflicht. Da war es wichtig, dass man weiß, wie das ist mit den Jahreszeiten und Sonne, Mond und Effekte dementsprechend, dass es wichtig ist. Heutzutage sagt man zwar Klima, wir haben Probleme mit dem Klima, aber es sind auch Sachen wichtig, dass man weiß, dass der Abstand zum Beispiel im Sommer ganz groß ist zur Sonne.
Und warum ist es dann im Sommer wärmer?
Weil die Erde geneigt ist. Die Erdachse ist geneigt um 23,5 Grad. Und im Winter zeigt unsere Erdachse weg von der Sonne. Deswegen sind wir auf der dunklen Seite. Deswegen wird es bei uns nur ganz kurz Tag. Und im Sommer genau andersrum. Aber wir sind auf der anderen Seite und wir sind weit weg. Und deswegen ist es gar nicht schlecht. Im Norden, wo mehr Menschen wohnen, haben wir bessere Verhältnisse wie im Süden.
Naja, und in Deutschland, was ist der Unterschied zwischen Sommer und Winter? Im Sommer regnet's wärmer.
Ja, natürlich, ja klar. Und man sagt ja immer, wichtig ist die Kleidung. Man muss die Natur so nehmen, wie sie ist, weil die Natur ist das Wichtigste für uns.
Im Moment ist es ja sozusagen am Nordpol quasi rund um die Uhr taghell. Und sagen wir mal, jetzt so um Weihnachten rum ist es dort permanent dunkel. Wie kommt das ganz genau? Durch diese Neigung der Erdachse?
Durch die Neigung von der Erdachse wird praktisch das Bescheinen von der Sonne, von der Erde ist ja nur die Hälfte. Und wenn der Nordpol oder der Südpol dementsprechend auf der dunklen Seite sind, ist da dunkel. Und zwar ganz dunkel, dass man Sterne beobachten kann. Außer sind Polarlichter da, dass man Objekte sehen kann, die dann wirklich über den ganzen Himmel sichtbar werden.
Also die kann man nur im Norden beobachten, Aurora Borealis.
Wichtig ist oder nur ganz im Süden. Polen. Das ist wichtig.
In der Nähe des Pols. Okay. Rot oder welche Farben sind da dabei? Alle eigentlich?
Rot, Blau, Grün, verschiedene Farben. Wichtig ist nur, in welcher Höhe man das beobachten kann. Und von uns aus, dass man im Nordpol, also weil ich zum Norden hochschaut, da sind die oberen Schichten gut zu beobachten. Die sind meistens rote Polarlichter, die man von uns aus beobachten kann. Hat man teilweise schon in Italien unten, konnte man noch Polarlichter beobachten, die im Norden oben sichtbar waren.
Entscheidend.
Wenn es oben ist, wird es grün und wirklich richtige Vorhänge sind es. Ein Kollege von mir oder ein Bekannter von mir, der war auch oben, der sagte, das sind richtige Vorhänge, die sich da oben über den Himmel ziehen.
Entscheidend ist wohl, dass man quasi die Luft, also die Lichtverschmutzung ausschaltet. Das heißt, dass man irgendwo ist, um das zu beobachten, wo es eben richtig dunkel ist, weil keine Lichtquelle durch Strom gespeist das Ganze stört.
Auf jeden Fall, man muss lang belichten. Oft ist so, die sagen alle, das ist da ohne Bewegung. Aber wenn man zum Beispiel ein Foto macht, muss man etwas länger belichten, weil es ja dunkel ist in der Szene. Und dann ist oft wohl, dass die Polarlichter, diese Winde, diese Vorhänge etwas unscharf werden. Aber die sind total scharf.
Wie entstehen die eigentlich ganz genau, diese Polarlichter, die Nordlichter?
Die Sonne ist aktiv, die Sonne strahlt ihre Strahlung aus. Und diese Strahlung kommt auf die Erde. Und weil die Erde ein Schutzschild hat, den Van Allen-Gürtel, ist es am Nord- und Südpol die Möglichkeit, dass man dort diese Strahlung zu den Polen kommt. Und dann hat man die Möglichkeit, im Umkreis um die Pole diese Polarlichter zu sehen. Die Reaktion in der Atmosphäre ergibt dann, dass man Licht sieht, dass man Wolken sieht, die im Himmel sichtbar sind.
Trotz dieser Riesenentfernung zwischen Sonne und Erde, wie weit ist denn das auseinander? Haben Sie das im Kopf?
150 Millionen.
Kilometer. Wahnsinn. Ja, wir waren ja stehen geblieben bei der Frage, machen Sie Forschung und Lehre? Eigentlich dann mehr Lehre als Forschung? Also sprich, Sie instruieren die Leute oder unterrichten die Leute und helfen denen, da hochzugucken.
Wir haben eine Jugendgruppe, da machen wir wirklich Forschung und unterrichten die Leute. Auch die aktiven Mitglieder, die bei uns was machen dementsprechend, die versuchen immer auch auszubilden, was man mit dem Teleskop beobachtet, wie man die Technik einschaltet, was man machen kann. Aber eigentlich ist schon wichtig, dass wir eigentlich versuchen, den Professor, der das kompliziert erklärt, versuchen, einfacher für die Leute umzusetzen.
Und wo ist dann die Wissensquelle des Planetariums? Wo unterrichtet sich das Planetarium über Neuerungen, über die Fortschritte?
Wenn heute was passiert, dann ist man sofort mit dabei. Wenn man heute zum Mars fliegt, gar kein Problem. Man ist live dabei. Wenn ein Hubschrauber über den Mars fliegt, kann man mitmachen. Man hat also viele Möglichkeiten, irgendwo auf Daten zuzugreifen. Zum Beispiel das Hubble Space Teleskop. Das hat damals 1990, als Planetarium begonnen hat, hat auch das Hubble Space Teleskop begonnen. Damals war es so, dass man quasi die Bilder und die Technik und alles nur beschränkt einsetzen konnte. Inzwischen ist es so, dass die Technik perfekt funktioniert und auch teilweise Privatleute die Bilder für die NASA umarbeiten. Die sitzen da sich hin und nehmen sich vor, für einige Tage sind ja bestimmt beschäftigt, um Bilder umzuarbeiten und das dann der NASA zur Verfügung zu stellen.
Ja, gibt's bei Ihnen im Haus quasi Leute, die diese Nachrichten sammeln oder wie kommt man ran an diese Informationen?
Ich sag mal so, das Internet, wenn irgendwas passiert, wird sofort darüber berichtet. Hast du das schon gelesen? Hast du das gesehen? Das ist interessant. Also die Weiterentwicklung und Weitergeben ist immer ganz einfach übers Internet oder teilweise natürlich, wenn man sich ein spezielles Gebiet hat. Wenn man weiß, okay, man macht ein Programm zum Beispiel. Wir möchten, unser nächstes Programm geht um den Pluto. Dann darf man nur nicht so sagen, okay, das ist der letzte Planet, der war mal Planet, sondern man muss vieles andere noch mit dazu erzählen. Wieso weiß man so viel über den Pluto? Man weiß gar nicht viel über den Pluto, man weiß nur die Hälfte. Weil die andere Hälfte, als die Sonde New Horizons vorbeigeflogen ist, ja nicht beleuchtet war. Der Pluto dreht sich langsam, deswegen die Tagseite kennen wir, haben wir perfekte Bilder. Die Rückseite, die andere Seite, die haben wir fast keine Bilder.
Wie entscheidet sich das, welche Nachrichten quasi in ein Programm des Planetariums umgemünzt werden?
Wir versuchen unsere Programme immer selber zu machen. Es gibt viele Planetarien, die kaufen die Programme in Amerika oder in andere Institute ein. Wir versuchen das Programm selber zu machen. Und dann ist immer die Frage, ist jemand da, der eine Idee hat? Geht es ums Klima? Geht es um Pluto? Geht es um unseren Mond? Und dementsprechend, wenn man genug Fachleute hat und genug Informationen dazu hat, dann geht man hin und macht es mit mehreren Leuten ein Programm. Da geht es darum, was wird im Text verarbeitet, was wird im Planetarium gezeigt, welche Möglichkeiten haben wir, welche Quellen dürfen wir nutzen. Weil heutzutage ist ja auch so, man darf nicht alles zeigen, nur deswegen, wenn man das kennt.
Die Raumfahrt hat uns erstmals ja diesen Blick auf den blauen Planeten eröffnet sozusagen aus der Ferne und eigentlich könnte die Menschheit daraus ja was lernen, aber so richtig scheint es noch nicht angekommen zu sein, dass man eben diesen Planeten, ja, eigentlich hat er nicht wirklich Grenzen. Vögel kennen eigentlich auch keine Grenzen, wenn sie nach Afrika fliegen.
Das ist richtig, ja. Vor allem auch, sagen wir mal, die Astronauten, die mal die Erde ganz gesehen haben, oder nur zum Teil, weil die in der ISS oben, in der Raumstation, ist man 400 Kilometer über der Erdoberfläche. Erst wenn man 100 Kilometer über der Erde ist, ist man Astronaut. Alle anderen Flugzeuge unten sind keine Astronauten. Und wenn man noch weiter weg ist, also wenn man auf dem Weg zum Mond ist, dann hat man die Möglichkeit gehabt, dass man die Erde ganz ansah. Und jeder sagt, wenn man da oben ist, die Erde hat eigentlich keine Grenzen. Wir sind alle Erdbewohner und müssen darauf achten, weil wenn es irgendwo anders schlecht geht, dann passiert das was anderes auch auf unserer Seite.
Das wäre eine schöne Lektion, wenn wir das den Leuten beibringen könnten. Wir waren vorhin stehen geblieben beim Umbau. Also was genau wird jetzt sozusagen verbessert? Was erwartet den Besucher in wenigen Wochen an konkreten Neuerungen an der Technik im Planetarium in Laupheim?
Wir versuchen den Eingang ins Planetarium, den Zugang zum Planetarium zu verbessern. Dass man einfach schon ein bisschen im Planetarium ist, obwohl man noch im Vorraum ist. Und dort in den Monitore, in den Desktop-Bilder, habe ich die Möglichkeit, verschiedene Informationen zu machen und dann passend zum Programm zusätzliche Informationen zu zeigen. Aha, okay, das Objekt ist so und so weit weg. Nicht Kilometer, sondern Lichtjahre. Und Lichtjahre, das sind ein Lichtjahr, braucht ich das Licht, das ist die Strecke, wo das Licht in einem Jahr zurückliegt. Das sind 9,64 Billionen Kilometer. Und wenn man jetzt ein Objekt hat, das 2,2 Millionen Lichtjahre entfernt ist, dann muss man die 2,2 Millionen mal 9,64 Billionen Kilometer rechnen, dann hat man die Kilometerentfernung. Also viele Nullen mit vielen Kommastellen.
Da kann ich nur sagen, gut aufpassen in Mathe oder vielleicht auch einen Grundkurs in Astronomie belegen. Gibt es ja in manchen Gymnasien, gibt es das ja, Grundkurs
auf
Astronomie.
Auf jeden Fall immer noch. Es gibt auch immer noch ein paar Stundenwarten oder Gymnasien, die haben ein Teleskop und die sagen sogar, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr ist der Lehrer damit beschäftigt, den Kindern, den Schülern beizubringen, was man machen kann. Es gibt zum Beispiel in Totenburg, das ist kurz so oberhalb von Jena, gibt es ein großes Teleskop, das größte in Deutschland, mit 2,5 Meter Spiegelöffnung. Dort kann man studieren. Astronomie studieren. Also wer möchte, kann auch irgendwo hingehen, wo wirklich eine perfekte Technik vorhanden ist und Astronomie praktisch studieren.
Also das ist ein Studiengang. Was ist da der Abschluss? Ist man dann Bachelor und Master oder?
Ich weiß nicht genau, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, was du dementsprechend machen möchte. Oft ist aber auch so, dass man quasi dann oft nur am Computer arbeitet. Weil die Beobachtung selber, zum Beispiel die ESO, die Europäische Südsternwarte, die haben ihren Hauptsitz in Garchingen bei München. Aber die Hauptteleskope sitzen alle in Chile unten, also eine Halberdumdrehung versetzt. Das ist aber schön, weil die können nämlich am Tag bei der Arbeit können die den Nachthimmel beobachten, weil Chile ja gerade im Dunkeln ist.
Für mich war, wie ich vorhin schon ein bisschen angedeutet hatte, ein absolutes Highlight natürlich diese Mondfinsternis vor knapp 3 Jahren, wo ich bei Ihnen war und da ein paar Mal hochgucken durfte. Was waren denn weitere Highlights in den letzten, naja, gut 30 Jahren? Wenn Sie 1990 den Verein schon gegründet haben, dann 30-Jahr-Feier gab es keine wahrscheinlich, letztes Jahr Corona geschuldet.
Wir wollten feiern, aber wir konnten es leider nicht machen. Wollen wir irgendwann nachholen, jetzt müssen wir halt schauen, wie wir es machen. Wird noch schwierig, aber mal schauen, wie es jetzt weitergeht, wie man wieder was man darf und dass man vor allem ohne Probleme, dass man so einen Blick durchs Teleskop machen darf, von wegen Kontakt und allem und dran. Wir sind ja im Dunkeln, da ist immer ein bisschen ein Problem.
Und wenn halt viele Leute auf engem Raum gleichzeitig hochgucken wollen, dann ist natürlich selbst im Freien die Gefahr ein bisschen wieder da. Das ist klar, das wollen
genau,
wir,
ja.
Wollen wir
nichts
riskieren.
Es gibt natürlich auch Sachen, zum Beispiel die Sonnenfinsternis 1999, am 11. August 1999, war es hier in Ulm dunkel.
Aber war ja ein sehr bewölkter Tag und dunkle Wolken hingen da um die Mittagszeit am Himmel und plötzlich wurde es richtig Nacht für ganz kurze Zeit und dann wurde es wieder hell.
Genau, richtig. Ja, das Schöne war, wir waren damals in der Uni oben in Ulm und wir wollten das per Internet das Bild übertragen. Leider war aber das nicht sichtbar, weil es so bewölkt war. Eine Stunde später haben wir mit allen Studenten zusammen unten gegrillt, bei schönem Sonnenschein. Da haben wir die Sonne gesehen.
Welche Vergrößerungen bringen eigentlich die Fernrohre, die Teleskope, die beiden größten, die Sie haben?
Im Normalfall sind es ungefähr so 40-50-fache Vergrößerung, beginnen wir, und es geht hoch bis zu 2000-fach. Aber da wird es ganz schwierig. Das geht nur mit helle Objekte, also der Mond oder ganz helle Objekte, die kann man so beobachten, die Planeten. Aber oft reicht 100-fache, 200-fache Vergrößerung vollkommen aus.
Und dann können Ihre Besucher da auch wirklich die Planeten anschauen und den Mond anschauen? Gibt es auch Möglichkeiten, das dann zu fotografieren oder muss man mit der Erinnerung alleine nach Hause gehen oder kann man wenigstens ein Buch erwerben bei Ihnen?
Man hat verschiedene Möglichkeiten. Man kann Bücher erwerben, man kann verschiedene Sachen auch im Planetarium zeigen, dementsprechend, auf was man achten muss. Und dann in der Sternwarte, wenn das wieder möglich ist, dass man zum Beispiel ab Oktober, November wieder in die Sternwarte gehen kann, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass man die passenden Sachen beobachten kann. Wenn sie hell genug sind, wie der Mond, da kann man auch ein Foto machen. Heutzutage kann man sogar mit dem Handy, habe ich schon viele Bilder gemacht, vom Mond. Manchmal ist er trotzdem noch immer zu hell. Also Vollmond zu fotografieren ist sehr schwierig. Eine Phase, weil dann Tag-Nacht-Seite, der Terminator sichtbar ist, ist perfekt, wenn man unheimlich viel Details sieht und man sieht auch, wie rau der Mond ist. Und nicht nur einfach eine runde Kugel, wie er im Himmel aussieht, sondern der hat eine ganz schöne Höheunterschied. Das sind 8000 Meter Unterschied.
Also kein Käse, sondern eben ein gebirgiges Teil,
genau,
das da oben rumschwirrt. Wie ist denn der Mond eigentlich entstanden? Da gab es doch wohl irgendwie den Zusammenstoß von Erde mit wie war das?
Die Erde ist mit einem Planet, großer, wie der Mars ungefähr, so einen großen Brocken zusammengestoßen. Die Erde ist Gott sei Dank nicht kaputt gegangen damals, aber der Zwergplanet, der kleine Planet, ist kaputt gegangen. Und die Erde hat den immer noch festgehalten. Diese ganzen Brocken, diese einzelnen Brocken, haben sich dann zusammengefügt, sind immer größer, größer geworden. Durch die Anziehungskraft hat sich der Mond gebildet und deswegen haben wir ein Erde-Mond-System. Und deswegen ist auch ganz wichtig, weil ohne den Mond wird bei uns vieles nicht passieren. Durch das, dass die Erde jetzt schräg steht, gibt es Jahreszeiten. Das wäre ganz schlecht, wenn die Erde gerade stehen würde, weil dann wird es nur Tag und Nacht 12 Stunden geben. Früher war es so, der Mond hat auch die Erde verlangsamt. Sie fliegt immer langsamer. Die war früher mal viel schneller, hat sich viel schneller bewegt. Um sich selber.
Der Mond macht auch Gezeiten. Hat der Mond auch Einfluss auf die Gesundheit der Menschen oder auf das Aufgehen von Samen? Manche Leute säen ja nach dem Mondkalender die Dinge, die nach oben wachsen sollen, die werden dann bei zunehmendem Mond gesät. Und was nach unten die Frucht bildet, bei abnehmendem Mond. Ausnahme, glaube ich, Kopfsalat, den soll man immer bei abnehmendem Mond sehen, damit er nicht schießt. Welchen Einfluss hat da konkret der Mond auf die Erde, auf die Bewohner der Erde, auf die Pflanzen der Erde, die Menschen?
Der Mensch besteht aus viel Wasser. Und Wasser ist im Einfluss vom Mond. Die Gezeiten, wie auf die Ozeane sich bewegen, so bewegt sich auch das Wasser im Menschen. Und aufgrund dessen ist es nicht nur der Mensch, wo das merkt. Frauen kennen das hauptsächlich durch die Periode und durch die verschiedenen Veränderungen, dass da unheimlich viel Wasser im Spiel ist und der Mond beeinflusst ist. Natürlich ganz klar. Und natürlich ist es so, der Mond hat schon den Einfluss. In dem Fall, dort wo viel Wasser ist, dort wächst mehr.
Also man kann das nicht von der Hand weisen, die Kraft des Mondes ist da. Wer Weltmeere so bewegen kann, dass es da einen Tidehub gibt, der kann noch viel mehr. Also es dachte ich immer, Männer kommen vom Mars, Frauen von der Venus. Ja, Herr Kiesle, wie ist das denn?
Tja, man kennt das Mond, das Gesicht vom Mond. So gibt es verschiedene Andeutungen, so was sieht
der Mann
oder
im
was
Mond.
Entdeckt hat auf dem Mars. Dann hat man auf einmal festgestellt, da gibt es doch Leben. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig zu sagen, mit irgendwas, was zurzeit gerade so aussieht, zu sagen, das ist Schuld auf, ob es irgendwann Leben gibt oder was anderes gibt.
Und dann gibt es ja noch den kleinen Prinzen, der die Erde besucht und der nie eine Frage vergisst. Jetzt haben wir aber alle literarischen Dinge erwähnt, die mit dem Weltall zusammenhängen. Nee, Spock fehlt noch. Faszinierend. Herr Kiesle, wir wollen uns mal ein bisschen dem Programm nähern, das demnächst passiert bei Ihnen im Planetarium. Sie wissen noch nicht ganz genau, an welchem Tag die Umbauarbeiten fertig sind, aber wie kann man sich da informieren, auch website-mäßig und so?
Natürlich im Internet, auf der Homepage bei uns kann man jederzeit nachschauen, wie es aussieht, wann geplant wird dementsprechend. Sobald wir Bescheid wissen und es klar ist, wie wir es machen können, wird das veröffentlicht, ob das 2 Wochen oder 3 Wochen noch dauert. Und dann können wir dementsprechend für Gruppen oder auch für kleine Familien oder für Einzelpersonen anmelden und zu uns ins Planetarium kommen. Planetarium, ein Kuppelbereich, kein Problem, geht zurzeit. Sternwarte ist zurzeit leider noch, also Blick durchs Teleskop ist zurzeit auf jeden Fall noch nicht ganz dabei.
Welches Programm in dem Kino ist geplant? Was ist da auf dem Schirm?
Es geht um ein Programm, da geht es um den Flug zum Mars. Wie es aussehen könnte, wenn man wirklich zum Mars fliegt und auf dem Mars landen könnte, was es für Voraussetzungen gibt, wie lange das dauern würde. Man fliegt ja zum Mond, ist man 3 Tage geflogen hin, 3 Tage zurückgeflogen, also war 7, 8 Tage unterwegs. Zum Mars sind es 3 Jahre. Mit Landung und wieder dementsprechend, man hat ja unterschiedliche Abstände zum Mars. Einmal ist die Erde und Mars ganz nah beieinander, das sind es 50 Millionen Kilometer. Wenn er auf der anderen Seite von der Sonne steht, sind es 400 Millionen Kilometer. Und so ist der Abstand nicht mehr so einfach, mal kurz hinzufliegen oder ein Raumschiff hinzuschieben, wenn irgendwas kaputt ist.
Naja, und auch bei 50 Millionen Kilometer, die man zurücklegen muss, da baut sich das Muskelsystem des Körpers doch ganz schön ab in der langen Zeit.
Auf jeden Fall. Die müssen auf jeden Fall fit sein, die müssen trainieren, die müssen sich bewegen, die müssen die Atmung, alles muss perfekt sein. Und man muss es ja vorher praktisch auch trainieren. Man kann jetzt sagen, man macht jetzt einen Flug wie einen Urlaub ins Weltall, sondern das muss alles trainiert werden. Der Körper muss das aushalten können.
Können Sie ein bisschen schon das Drehbuch aus dem Drehbuch verraten, der Flug zum Mars, was die Leute da erwartet?
Es geht um den Flug, was für Voraussetzungen es gibt, was man alles berücksichtigen muss, dass man zum Beispiel die Sonne nicht vergessen darf. Die hat nämlich auch totale Ausbrüche auf der Sonne und dementsprechend ist das für die Raumfahrt auch gefährlich. Auch für unsere Raumfahrt muss man genau die Sonne beobachten, um zu wissen, ah, okay, unsere Satelliten sind geschützt oder müssen dementsprechend gedreht werden, weil sie sonst kaputt gehen vielleicht. Und kaputt gehen, ein Satellit da oben, ist nicht mehr so einfach zu reparieren. Und so ist es mit Mars auch. Wenn man mal hinfliegt oder auch im Zurückfliegen ist und es passiert irgendwas, hat man die größten Probleme.
Wie lange dauert der Film ungefähr?
Fast eine Stunde.
Also da kann man schon richtig eintauchen ins Weltall und in den Mars. Ja, ich habe immer Angst, wenn ich mal Urlaub machen will, da oben im Weltall, dass ich da mit irgendeinem Weltraumschrott zusammenstoßen könnte. Ich kenne so einen Typ, der heißt Elon Musk und irgendwie so ähnlich, so ein Autofreak. Der hat da so 60 Satelliten aneinander gehängt und die fliegen da morgens um 5 einen am anderen aneinander gereiht, so mal 3x4 zusammen über den Nachthimmel. Ist das normal?
Nein, das ist nicht normal. Sie wollen ja mit den Satelliten versuchen, das Internet überall auf die ganze Erde zu bringen. Auf der ganzen Oberfläche, egal wo man ist, ob man irgendwo im Atlantik, Pazifik oder irgendwelche Gebirge ist, dass man dort die Möglichkeit hat, Internet zu machen. Aber inzwischen sind schon über 1500 solche Satelliten, kleine Brocken, die um die Erde fliegen. Und wenn die losfliegen, sind die eng beieinander. Die 60 Stück, die in einem Start dabei sind. Und dann fliegen die immer weiter, weiter auseinander. Und durch verschiedene Startzeiten, zu verschiedenen Fenstern, hat man die Möglichkeit, die zu verteilen. Und wenn's so ist, könnte es auch mal 30.000 werden. Das heißt, man sieht immer irgendwo oben Lichtpunkte, die sich bewegen. Keine Satelliten, sondern auch Satelliten, aber die sind fürs Internet zuständig.
Also das sind schon tolle Perspektiven, aber ich denke, Karl Valentin würde da sagen, ja, so ein Schrott. Und es ist ja wirklich ein Weltraumschrott, wenn das Zeug mal kaputt geht. Was passiert mit dem Ganzen? Wird es mal wieder eingefangen oder stürzt es ab und verglüht? Kann es uns auch mal auf den Kopf fallen?
Wenn das größer ist, kann man das vielleicht einfangen. Aber meistens versucht man, die Teile wirklich gezielt runterzulassen in die Atmosphäre. Und da wird es heiß und die verglühen dann oder stürzen in die Ozeane rein. Das geht schon. Aber alles, was kaputt geht, wenn irgendwas aufeinander schlägt und irgendwo hinfliegt, ist es sehr schwer, das wieder einzufangen. Weil da weiß man gar nicht, wo das überall hinfliegt. Die großen Satelliten, zum Beispiel die Raumstation, die internationale Raumstation, wird genau überwacht. Die Flugbahn, wo das ist, wenn die irgendwo ist, wo die Gefahr da ist, muss die höher fliegen oder tiefer fliegen. Weil es zu gefährlich ist. Das sind wie Gewehrkugeln fliegen, diese Gesteine dann, und die Schrauben von irgendwelchen Teilen fliegen irgendwo rum. Und das ist ganz gefährlich. Nicht nur unser eigener Schrott, wo rumfliegt, auch Asteroiden, Gesteinsbrocken, die rumfliegen. Man sagt so einen 40-Tonner, so ein Kieslaster voll mit Schrott, mit Steinen, fliegt jeden Tag auf die Erde. Aber verteilt auf die Erde ist das praktisch gar nichts.
Kann es passieren, dass mal wieder irgendwas einschlägt auf der Erde, dass es einen großen Krater gibt und die Atmosphäre voller Staub sein wird?
Man hat alle bekannten Asteroiden beobachtet und genau festgestellt, wie die fliegen. Und deswegen weiß man, dass man eigentlich zurzeit keinen Kandidaten hat, der kommt. Aber es gibt immer Objekte, die vielleicht zum ersten Mal auftreten und von niemandem vorhergesagt werden kann. Und das sind gefährlich natürlich. Die Gefahr ist immer da. Aber, wie gesagt, die Bekannten, das sind unheimlich viele, wissen wir, dass da keiner mit der Erde kollidiert.
Gibt es Möglichkeiten, sich dann zu schützen, das Ding abzuschießen oder die Richtung zu verändern? Gibt es da irgendwelche? Science-Fiction-Filme gibt es natürlich zuhauf, aber das will ich gar nicht wissen. Ich will wissen, ja, was die Realität ist.
Inzwischen weiß man, man ist schon auf Planetoiden gelandet und Kometen gelandet. Da hat man die Möglichkeit, dann irgendwo vielleicht doch eine Abbremsung für den Gesteinsbrocken zu machen oder eine Beschleunigung. Und wenn der ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer fliegt, könnte es sein, dass es praktisch dann nicht mehr auf die Erde kommt, wenn man das früh genug macht.
Was waren denn die schönsten Filme, die Sie gezeigt haben? Wie viele Filme pro Jahr gibt es im Planetarium normalerweise, wenn es kein Corona gibt?
Wir haben jetzt 70 Filme. die wir schon produziert haben im Planetarium, seit wir 1990 begonnen haben. Und früher waren das, weil das auch Bildmaterial, das waren Dias praktisch, anders aufgebaute Szenen. Da war es einfacher, manche Sachen zu programmieren und darzustellen. Man hat über das Dia gesprochen oder das Bild gesprochen. Heutzutage macht man ganze Filme. Man muss 3D-Modelle machen. Ist alles ein bisschen aufwendiger geworden. Und deswegen sind es meistens ein oder zwei Programme, die man produzieren. Und je nachdem, ob man das Material zum Beispiel von der NASA bekommt oder selber alles produzieren muss, ist es unterschiedlich. Wenn man zum Beispiel jetzt was über das Klima macht, dann hat man genug Institute, die wahrscheinlich genug Material liefert und sogar froh sind, dass da jemand was über das Klima berichtet.
Was war denn für Sie persönlich der schönste Film des Planetariums in Laupheim?
Der schönste Film im Planetarium ging eigentlich um Galaxien. Da ging es um die Möglichkeit, wir haben ja unsere Milchstraße, alle Sterne, die wir mit bloßem Auge sehen, sind ein Teil von unserer Milchstraße, wie eine Insel, eine Scheibe, die durchs Weltall fliegt. Und da oben gibt es Millionen von Galaxien. Und diese Ausdehnung und welche Arten es gibt von Galaxien, war sehr beeindruckend für mich, weil es auch astronomisch tief war.
Wie lautet die Website des Planetariums in Laupheim?
planetariumlaupheim.de.
Okay, also da kann man gucken, wann es genau losgeht. In 3 Wochen, 4 Wochen, dann wird wieder geöffnet. Man kann kommen, man kann Film gucken, man kann irgendwann, so die Corona-Lage es erlaubt, dann auch wieder Teleskop benutzen und nach oben schauen.
Auf jeden Fall, freue mich auf Ihren Besuch.
Eine ganz spannende Welt und es gibt immer was Neues zu entdecken im Weltall. Wie weit kann man schon rausgucken? Nach wie viele Lichtjahre?
Man schätzt, wenn das James Webb Space Telescope im nächsten Jahr aktiv ist, das fliegt erst, wird erst im November gestartet, dass man dann 13 Milliarden Lichtjahre tief ins Weltall schauen kann.
Und man schaut ja in die Vergangenheit, weil richtig, das Licht muss ja erstmal zu uns herkommen. Auch das sollte man immer so wissen.
Genau, richtig, ja.
Ja, spannendes Thema, wie gesagt. Ganz herzlichen Dank, Herr Kiesle, dass Sie gekommen sind, uns das ein bisschen näher gebracht haben, diese spannende Welt des Weltalls. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören in der Plattform bei Radio Free FM. Redaktion, Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon. In der vergangenen Stunde war Friedrich Hoog. Ich sage, wie gesagt, danke, danke fürs Kommen, danke den Hörern fürs Zuhören.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.